Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast, gesendet vom Planeten Erde. Galaktische Grüße, ich bin Marvin Jade und in dieser Folge erzähle ich dir vom Planeten Dantooine. Dies ist Teil 1 von 2. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge ist Legends. Wusstest du, dass dieser Podcast freiwillig auf Werbung verzichtet, um dich beim Hören nicht zu stören? Oh, entschuldige bitte diesen unabsichtlichen Reim. Du kannst mich und meine Arbeit und diesen Podcast natürlich aber unterstützen, und zwar zum Beispiel mit einer Premium-Mitgliedschaft. Schau doch mal in die Shownotes, da findest du alle Details dazu. Und für alle Abonnenten gibt es jede Woche Samstag eine extra Bonusfolge. Nicht schlecht, oder? Nun aber viel Spaß mit dieser Folge. Dantooine. Dantooine ist ein abgelegener Planet im äußeren Rand und bildete den Endpunkt der Hyperraumroute Mythos Pfeil, die den Rayoballo-Sektor mit dem Optrexta-Sektor verband. Er gehört zu einer Reihe von Planeten mit derselben Endung. Der Planet selbst bekam aufgrund seiner Abgelegenheit nur selten Beachtung und wurde im Laufe der Jahrtausende hauptsächlich von Farmern oder Aussteigern besiedelt. Neben einer vielfältigen Fauna entwickelte sich hier auch eine eher primitive Art von Humanoiden, von Xenobiologen Dantari genannt. Einst gehörte Dantooine zum unendlichen Reich der Rakata und glitt mit dem Niedergang dieses Reiches wieder in die Bedeutungslosigkeit. Um 4000 vor der Schlacht von Yavin errichtete Jedi-Meister Vodosiosk Baas eine geheime Jedi-Enklave nahe der Hauptstadt Konda, die jedoch während der Schlachten des Jedi-Bürgerkrieges etwa 50 Jahre später zerstört wurde. Die Ruinen dieser Kolonisierungsversuche waren noch lange auf der Oberfläche Dantooines auszumachen. Während der Klonkriege kam es auch auf den Steppen des abgelegenen Planeten zu Auseinandersetzungen zwischen Separatisten und Klonkriegern. Zur Zeit des Galaktischen Bürgerkrieges befand sich eine Basis der Rebellenallianz auf dem Planeten, wurde jedoch aufgegeben, als das Galaktische Imperium eine Garnison dort stationierte. Später wurde eine Flüchtlingsbasis der Neuen Republik von den Bodentruppen Admiral Dalas niedergemetzelt, worauf weitere Anstrengungen dieser Art aufgegeben wurden. Die Beschreibung: Landschaft. Dantooine hat mehrere Kontinente verschiedener Größe. Neben einigen kleineren Landmassen in der Äquatorzone und am Südpol des Planeten liegt der Hauptkontinent auf der nördlichen Halbkugel. Getrennt werden diese von klaren blauen Ozeanen, die noch völlig unangetastet sind. Die Landschaft zeichnet sich vor allem durch grasbewachsene Ebenen und Savannen aus, die teilweise von Flüssen und tiefen Canyons durchzogen werden. Damit wird der Planet dem gerecht, was er bereits aus dem Weltraum verspricht. Die vorherrschende Farbe auf Dantooine ist grün, was auf die gesunde Vegetation an der Oberfläche hinweist. Auf dem überwiegend flachen Terrain befinden sich jedoch auch sanft steigende Hügel und an den Küsten vereinzelt sogar Berge, in deren Nähe sich meist auch einige ausgedehnte Wälder befinden, da die Berge die Feuchtigkeit des Ozeans nur minimal in das Landesinnere vordringen lassen. Die Ebenen sind bewachsen von kniehohem grün-gelbem Gras, das in der Regenzeit einen kräftigen Lavendelton annimmt. In der Landschaft verstreut ragen Felsen aus dem Boden hervor, die einerseits atemberaubende Formationen bilden, andererseits aber auch unzähligen kleineren Tieren Unterschlupf bieten. Der Haupt- und der kleinere Äquatorialkontinent sind in verschiedene Regionen aufgeteilt. So befinden sich im Nordwesten die Arisi-Ebenen, die durch die Mosa-Rishin-Taikaha-Berge mit den südwestlichen Dajani-Ebenen verbunden sind. Im Nordosten liegen die Felder von Banir, wo man die Überreste eines antiken Jedi-Tempels sehen kann. Im Südosten befinden sich schließlich die Rilich-Steppen, die vor allem wegen ihrer als atemberaubend beschriebenen Burat-Berge berühmt sind. Aufgrund seiner Abgelegenheit im Rayoballo-Sektor des äußeren Randes wurde Dantooine nur schwach besiedelt, wodurch nur wenige Siedlungen entstanden sind und die Natur einen sehr ursprünglichen Zustand hat. Spuren früherer Kolonisationen zeigen die Ruinen, die sich vor allem in der Gegend um die Ebenen von Konda konzentrieren. Das Klima. Dantooine zeichnet sich durch ein gemäßigtes und mildes Klima aus, das den Planeten im Zusammenhang mit dem fruchtbaren Boden zu einem idealen Standort der Landwirtschaft macht. Den größten Teil des Jahres über ist es überwiegend trocken und nur wenige Schauer spenden den Ebenen im Landesinneren die benötigte Flüssigkeit und füllen das Grundwasser, aus dem die Flüsse entspringen, wieder auf. Im Frühling jedoch beginnt die Regenzeit auf Dantooine, die die eher trockenen Steppen in einen nahezu unüberwindlichen Matsch verwandelt und die gelbgrünen Gräser der Savannen einen eleganten Lavendelton annehmen lässt. An besonders klaren Tagen kann man am Himmel über der Landschaft beide Monde des Planeten gleichzeitig bestaunen, wobei der größere meist etwas tiefer steht und eine leicht violette Färbung aufweist, während der kleinere eher grünlich leuchtet. Flora. Die Flora auf Dantooine ist eher passiv und hat sich im Laufe der Jahrtausende perfekt an das örtliche Klima angepasst. Während die Steppen und Savannen, wie bereits erwähnt, von gelb-grünem, während der Regenzeit lavendelfarbenem Gras bewachsen ist, bewachsen hauptsächlich Flechten und Moose die Landschaft. Bei den Dantari ist vor allem die Fincha-Wurzel geschätzt, da diese bei richtiger Zubereitung eine Paste ergibt, die beim Auftragen auf eine Verletzung sofort stark schmerzstillend wirkt. Diese Eigenschaft machen die Pflanze zu einem der wertvollsten Besitztümer, die sich ein Dantari vorstellen konnte, weshalb sie auch als Zahlungsmittel diente. Die einzig größeren Pflanzen stellen die nur wenige Blätter tragenden Bilba-Bäume dar. Diese stehen hauptsächlich in der Nähe von Felsbrocken einzeln in der Landschaft und bilden nur an den Küsten die Bilba-Bäume ausgedehnten Wälder. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit wurden diese Bäume oft von den Iturianern zur Aufforstung verheerter Welten exportiert. Die Fauna. Auf Dantooine lebt eine große Anzahl unterschiedlicher Tierarten, von denen im Folgenden einige exemplarisch beschrieben werden. Die Brith, Flugrochen mit beeindruckender Spannweite, gleiten über die Ebenen Dantooines. Da sie zu einer Landung nicht oder nur stark eingeschränkt fähig sind, verbringen sie tatsächlich ihr gesamtes Leben in der Luft und ernähren sich von umherfliegenden Insekten. Fabuls sind ballonartige Vögel, die sich meist auf den dornigen Bilba-Bäumen niederlassen. Eine kuriose Kombination, ballonartige Vögel, die sich auf dornenbesetzten Bäumen niederlassen. Denn dabei können sich leichtfertige Vertreter dieser Tiere an den Dornen der Bäume verletzen und sind daraufhin nicht mehr flugtauglich. Welch Überraschung! Sodass sie von lauernden Karnivoren ohne Probleme gefangen und gefressen werden können. Das ist natürliche Selektion. Die hauptsächliche Fleischquelle für Dantari und Einwanderer sind die Iriads, etwa 1,50 Meter große Tiere, die an ihrem länglichen Kopf zwei geschwungene Hörner und am Rücken zwei kurze Stacheln aufweisen. Eine wahre Plage für die Bewohner Dantooines stellten die Insektoiden Kinrad dar, die zur Zeit der alten Sith-Kriege die Ebenen von Konda nahezu überfluteten. Die in Höhlen brütenden Insekten mit vier Beinen und einem giftigen Fangarm breiteten sich zu dieser Zeit explosionsartig aus und auch das Verschütten der Höhleneingänge brachte keinen Erfolg. Erst die Ausräucherung des Kinrad-Nests in der Kristallhöhle in der Nähe der Jedi-Enklave konnte ihre Population wirkungsvoll dezimieren. Und dann gibt's noch die Lygrex, eine weitere in Höhlen lebende Insektenart auf Dantooine, die nach der Zerstörung der Jedi-Enklave deren Keller bevölkerte. Die schwarz-rot gefärbten Jäger besitzen vier Beine und zwei Arme mit scharfen Klingen und können bei Gefahr eine giftige Flüssigkeit versprühen. Besonders unvorsichtigen Schrottsammlern und Plünderern wurden die Lygrex oft zum Verhängnis. Das Leben auf Dantooine. Die Dantari. Über die eher friedlichen Dantari ist nur wenig bekannt, was wohl auf mangelndes Interesse früherer Siedler auf Dantooine zurückzuführen ist, die sich mehr um das Einrichten von Basen und Kolonien kümmerten als um anthropologische Studien. Aufgrund ihrer äußerst geringen Zahl wurde Dantooine von der Galaktischen Republik offiziell als unbewohnt geführt. Die Dantari sind grobschlächtige Humanoide und sie leben in Nomadenkommunen, die meist an den Küsten der beiden Hauptkontinenten entlangziehen und sie sind streng in Stämme organisiert. Äußerlich ähneln die Dantari normalen Menschen, sind jedoch eindeutig stärker gebaut und zeigen auch am Kopf eher primitive Züge, so ein bisschen Neandertaler-Vibes. Ihre Kleidung besteht meist aus Fellen einheimischer Tiere, seltener auch aus einfachen Stoffen, die sie in verlassenen Siedlungen gefunden haben. Zur Jagd auf die verbreiteten Iriads nutzen die Dantari einfache Waffen aus Stöcken und Steinen, Werkzeuge werden ebenso aus Zähnen oder Knochen hergestellt. Die Dantari besitzen eine einfache Sprache und einige wenige konnten sich sogar mittels einer rudimentären Schrift verständigen. Trotz ihrer einfachen und abgeschiedenen Lebensweise gab es unter den Antari tatsächlich auch machtsensitive Personen, die aufgrund ihrer Gabe innerhalb der Stämme zu Schamanen ernannt und entsprechend ausgebildet wurden. Ihre Mythologie ist hauptsächlich auf die Sterne ausgerichtet, sodass sich ihr Interesse an Besuchern ihres Planeten und deren Technologie einfach erklären lässt. Besonders der Einfall von Admiral Dalas Truppen im Jahr 11 nach der Schlacht von Yavin beeinflusste die mythologischen Vorstellungen der Dantari, sodass diese imperiale Symbole in ihr Glaubenssystem integrierten und sich beispielsweise mit stilisierten Bildern von AT-ATs oder Sturmtruppen tätowierten. Darüber hinaus verwendeten die Krieger nun Waffen aus Trümmern zerstörter imperialer Bodentruppen oder der ehemaligen Siedlung. Auch die Invasion der Yuuzhan Vong im Jahr 25 nach der Schlacht von Yavin hatte starke Auswirkungen auf die Dantari, da die Invasoren nach dem Angriff auf die republikanischen Flüchtlinge ebenfalls unzählige Dantari töteten. Die Farmen. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Dantuins verdiente ihren Lebensunterhalt mit der Bewirtschaftung ausgedehnter Farmländer. Schon die ersten Siedler der Galaktischen Republik nutzten die Ebenen im Umland der größeren Siedlungen als Viehweiden oder zum Anbau von Tritakal und Jodbohnen, aber auch einige Feuchtfarmer ließen sich dort nieder. Der größte Teil der Erträge wurde von den Besitzern allerdings nicht für den lokalen Markt produziert, da dieser ohnehin gesättigt war, sondern als Exportware auch in entfernte Teile der Galaxis verschifft. Aufgrund der günstigen Klimaverhältnisse auf Dantuin fielen die Ernten meistens sehr gut aus, sodass kein Farmer um seine Existenzgrundlage fürchten musste. Ein bekannter Farmer war beispielsweise Handan Guld, der mit seiner Frau zur Zeit der alten Sith-Krieger eine Farm nahe Konda bewohnte. Als er jedoch von einem Geschäftsmann betrogen wurde, beschloss Handan, seinen Nebenbuhler zu ermorden, weshalb er von dem Jedi Bolog festgenommen wurde. Zur Zeit der Klonkriege war vor allem die Familie Silo erfolgreich beim Bewirtschaften ihrer Farm und dem anschließenden Export von Tritakal und Jodbohnen. Die Silos konnten diesen Erfolg nach der Ausrufung des Galaktischen Imperiums nicht lange beibehalten, sodass sie Dantuin verlassen mussten. Die Jedi-Enklave. Die Jedi-Enklave befindet sich auf den Ebenen von Konda, nahe einiger Farmen und den Anwesen der Familien Matale und Sandral. Sie diente als Zweigstelle zum Jedi-Tempel auf Coruscant und beherbergte ebenfalls einen eigenen Jedi-Rat. Auch im Inneren der Enklave fanden Jedi alles, was sie zum Leben brauchten. Neben Lehr- und Trainingsräumen gab es hier ebenfalls ein ausführliches Archiv und eine Außenstelle des Aratek-Repulsorwerks. Sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes befanden sich üppige Gärten, weitläufige Gehwege und gepflegte Plätze, auf denen sich Jedi, Anwohner und Besucher aufhalten konnten. Als Vodo Siosk Baas um 4000 vor der Schlacht von Yavin eine Ausbildungsstätte für Jedi auf Dantuin errichtete, ahnte er noch nicht, welche entscheidende Bedeutung diese im nächsten Jahrhundert haben würde. Nach dem großen Sith-Krieg wurden von hier aus auch während folgenden galaktischen Auseinandersetzungen wichtige Entscheidungen getroffen, die den Verlauf der Geschehnisse in großem Maß beeinflusst haben. Politik und Regierung. Da die Bevölkerungsdichte vor dem Bau der Jedi-Enklave nur gering war, bestand keine Notwendigkeit für eine ausgeprägte Regierung des ausschließlich landwirtschaftlich genutzten Planeten. Als mit dem Eintreffen der Jedi auch die übrige Bevölkerung immer mehr anwuchs, übernahm der Jedi-Rat für etwa 50 Jahre die Verwaltungs- und Regierungsaufgaben als Vertreter der Galaktischen Republik. Nach der Zerstörung der Enklave im Jahr 3956 vor der Schlacht von Yavin und der anschließenden Verfolgung der überlebenden Jedi war es nun an der Zeit, eine eigene Regierung zu finden, die die Interessen der Bewohner des Planeten nach innen wie auch nach außen vertrat. So wurde das ehemalige Matala-Anwesen zum Regierungssitz Konda und eine Administration unter der charismatischen Terena Adare entwickelt. Verschiedene Krisen und Schwierigkeiten, die entweder durch Söldner oder Schrottsammler verursacht wurden, konnten nach dem gescheiterten Angriff Askuls im Jahr 3951 vor der Schlacht von Yavin weitestgehend überwunden werden. Diese Regierungsform hielt sich für über 3900 Jahre auf Dantuin, bis Palpatine das galaktische Imperium ausrief und auf dem Planeten nach der Entdeckung einer verlassenen Rebellenbasis eine Garnison Sturmtruppen stationierte. Über die Verwaltung zur Zeit der Neuen Republik ist nichts bekannt. Recht und Ordnung. Ähnlich der Regierung Dantooines waren die Jedi zunächst auch für die Wahrung von Recht und Ordnung zuständig. So suchten Einheimische oft den Rat des Ordens, wenn zum Beispiel wilde Tiere ihre Felder verwüsteten oder Angehörige in Gefahr gebracht wurden oder mandalorianische Plünderer Schwierigkeiten bereiteten. Auch seltene Vermisstenmeldungen und Mordfälle wurden von Schülern der Enklave bearbeitet. Im Jahr 3956 vor der Schlacht von Yavin wurde beispielsweise der Geschäftsmann Calder Natick ermordet und Meister Bolok zur Untersuchung des Falles hinzugezogen. Durch die Ermittlung des Padawans Revan, ja, der Revan, konnte schlussendlich Handan Guld als Mörder überführt werden, aber auch Natticks Geschäftspartner Rykard Lussov hatte unabhängig davon den Mord geplant und wurde ebenfalls festgenommen. Nach der Zerstörung der Enklave und dem Einsetzen der Administration stellte sich bald heraus, dass eine Institution benötigt wurde, die Recht und Ordnung auf Dantooine durchsetzen konnte. Hierzu zog Terena Adari ihren langjährigen Freund Saron heran, der mit dem Aufbau einer Miliz begann. Das Bedürfnis nach einer solchen Behörde wurde mit dem Eintreffen der Schrottsammler, die um fast jeden Preis die Überreste der Enklave plünderten, und der zunehmenden Kinrad-Plage auf den Ebenen von Kona derart stark, dass sich die Miliz bald nahezu überfordert sah. Erst durch die Hilfe Mitra Suriks im Jahr 3951 vor der Schlacht von Yavin konnten die drängendsten Probleme aus der Welt geschafft werden, wozu auch die Vereitelung eines Angriffs auf Administratorin Adare durch den ehemaligen Sith-Soldaten Askul zählte. Zur Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs sorgte die auf Dantooine stationierte Garnison in den Bauernkommunen für die Einhaltung der imperialen Gesetze. Und wie die Durchsetzung imperialer Gesetze aussah, muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. Sehenswürdigkeiten. Dantooine bietet eine Besonderheit, über die ich bisher noch nicht gesprochen habe, und das sind die Kristallhöhlen. Erstaunt stellten Jedi-Forscher fest, dass es auf Dantooine Höhlen gibt, in denen Lichtschwertkristalle wachsen. Eine besonders reiche Auswahl an verschiedenen Kristallen bot die Kristallhöhle nahe der Jedi-Enklave auf den Ebenen von Konda. Am Ende eines verzweigten Höhlensystems, das mehrmals von Gaunern als geheime Basis und von Kinrad als Brutplatz genutzt wurde, befand sich eine Art Zitadelle, in der sich neben kleinen unterirdischen Seen verschiedene Kristallarten befanden. Neben verschiedenfarbigen Fokussierkristallen konnten auch Pontit, Eralam, Adegan und Sigil dort gefunden werden. Ob es noch weitere solche Höhlen auf dem Planeten gab, ist noch nicht bekannt. Mit dieser Kombination aus relativem Frieden, einzigartiger Landwirtschaft und einer Kristallhöhle, die Lichtschwertkristalle bietet, kombinierte Dantooine einige einzigartige Merkmale als Planet der weiten Galaxie. Im zweiten Teil zum Planeten Dantooine erzähle ich dir die lange Geschichte vom unendlichen Reich der Rakata bis hin zu den Yuuzhan-Vong-Kriegen. Möge die Nacht mit dir sein.